And this cleaning up, I was seeing it right in front of me. This is what the diocese were trying to do at that time. The mind blower is to discover, as I did later on, that if I'd gone to Jerusalem in the 7th century BCE, I'd have seen more or less the same harvest festival ceremony, and I'd have seen other religious authorities coming from the Jerusalem temple trying to clean that up as well and get rid of the memory of the female entity of a paleo contact story in Jerusalem. So that's a long story where there's a memory that survived 2.5 millennia at the grassroots level, but from on high, they've been trying to get us to forget it. They've been trying to clean it up so that you and I will have no memory of paleo contact in the deep past.
Er konnte also live damals quasi miterleben, wie diese Erinnerung gelöscht werden sollte an Kontakt mit Außerirdischen, an alten Zeremonien. Und als er dann, also er fand dann heraus, dass wäre er im 7. Jahrhundert in Jerusalem gewesen, hätte er ungefähr die gleiche Zeremonie erleben können. Und damals kamen dann eben auch Autoritäten von außen, die das Ganze zu unterdrücken versuchten. Und es wird also seit Tausenden von Jahren versucht, diese alte Erinnerung zu löschen, die aber in der Wurzel überlebt hat.
That's fascinating. You just filled in something for me that I've always wondered about for many years. I grew up in a little town called Olympia, Washington. It's south of Seattle. And in my area, there was once called a group called the Salish Indians. And when the missionaries came in, Catholic missionaries came in, they proselytized the local population, Paul. And the natives then created their own church called the Shaker Church. Now, the Shaker Church is located in a secluded area. It's up in the hills. You have to know where it is. There's no advertisement, and it's still frequented by local Indians. And I think I did see a ceremony at one time where they all shake. They all shake during. It's like the old Native Americans where they did their shaking ceremonies. But they shake, and yet they have Catholicism. It's mixed Catholicism. And the shaking, and I think they do have they probably have a female deity as well associated with their church as well. I think they do. So I'm not home now, but when I make it home, I'm going to go check it out in a not polite way to see if I can attend one of their ceremonies see if I can get in. Although I don't look it, I'm a member of the Cherokee tribe from my great-great-grandmother who was full-blooded Cherokee. So I am in.
Yes.
Well, maybe that'll happen. I don't know, but
I had a feeling.
So anyway, yeah, thank you, my friend. But anyway, so it's fascinating what you found, but please continue. I know there are other instances. You mentioned the Dogon. You mentioned also the Mayan as well, the Zulu. There's a lot of tribes which have the same entities. And I think you're right on something. I think it's part of it there. Yeah.
It's interesting.
Ted kommt ursprünglich aus Olympia, Washington, südlich von Seattle. Und als damals die Missionare kamen, um die Indianer zu missionieren, gab es einige, die in einem sehr abgelegenen Ort, den man so nicht finden kann, eine Shaker-Kirche gegründet haben, die bis heute besucht wird von den örtlichen Indianern. Und es ist also die Zeremonie ist eine Mischung mit der katholischen Zeremonie. Und sie schütteln sich, also so wie damals in ihren alten Ritualen, als sie noch in der Wildnis gelebt haben. Und sie haben auch wahrscheinlich eine weibliche Gottheit. Und Ted meinte dann, wenn er zurück zu Hause ist, wird er mal versuchen, ob er nicht an einer Zeremonie teilnehmen kann. Und seine Urgroßmutter ist eigentlich Vollblut Cherokee. Und es gibt weltweit in ganz vielen alten Überlieferungen von den Dogon, von den Mayas, von den Zulus und vielen anderen immer wieder dieselben Entitäten, die auftauchen.
The correlations, that's what really grabbed my attention as I started to travel around the world and listen to ancestral stories. The correlation of details is sometimes very fascinating. So you've got this detail of a female entity who teaches the cultivation of corn and that teaches how to make beer. So you find that in Mesoamerica, and you find that in Africa as well, in the Zulu story of Mbabwana Warisa. You find it in the Sumerian story. The world's oldest recipe for beer comes from out of ancient Sumeria. Uh-huh. And then other correlations, I think even more intriguing, because I find the evidence that the overlaps are overlaps of a visual memory. So it's not that a book has gone around the ancient world and each culture has rewritten it. It's not that a story has gone around the world and it's been repeated in Chinese whispers. What I find is you can go from the Philippines to Nigeria, to ancient Sumeria, to the Bible, to the Andes, and you'll find the same visual being described. And so they will talk about the planet in a post-cataclysmic state where it's been flooded and the sky is full of dust and ash and soot, so the whole world is shrouded in darkness. And whatever life has survived the cataclysm is hanging in the balance. And then these powerful other entities arrive. They hover over the waters, and then they begin to rehabilitate the land. So how the arrival appears is described using different language, different metaphor from culture to culture. But you can see it's the same thing that was seen and that's described. So in the Hebrew scriptures, you've got this ruach that arrives and does something called merahefet. So a ruach is something that creates a strong wind for vortices of wind. And then merahefet means it hovers like a hawk. So you then go to the Philippines and they have the story of the giant hawk that hovered over the waters and created vortices of wind to clear the land. You go to the Sumerian story, it begins with the separation of waters. Obviously, if you've got to rehabilitate devastated land, you've got to separate fresh water from salt water. There has to be safe drinking water. Right. And it's done.
Er geht jetzt darauf ein, dass diese Überlieferungen sowas wie eine visuelle Erinnerung sind. Also es ist nicht ein Buch oder Geschichten, die überliefert sind. Egal, wo man hinschaut, Philippinen, Nigeria, Sumeria, Anden oder in der Bibel, es werden dieselben bildlichen Darstellungen benutzt. Und zwar von einer postkataklystischen Welt, wo die zerstört ist, wo Staub in der Luft hängt, viele Wolken die Erde bedecken, und dann erscheinen machtvolle Entitäten und schweben über dem Wasser oder über den Wässern und rehabilitieren erst einmal das Land, sodass das überhaupt wieder bewohnbar werden kann. Und diese Ankunft der Entitäten wird also in verschiedenen Sprachen und in verschiedenen Regionen beschrieben, immer mit ähnlichen visuellen Bildern. Im Hebräischen zum Beispiel gibt's, und ich hoffe, ich spreche das jetzt halbwegs aus, Ruach, das ist der starke Wind, und Merahechet, das ist etwas, was wie ein Adler über dem Wasser schwebt. Und auf den Philippinen gibt es auch dieses Bild von einem Falken. Und in den sumerischen Überlieferungen wird das Wasser getrennt. Also man musste ja das Süßwasser von dem Salzwasser wieder trennen, damit Trinkwasser entstehen konnte. Okay.
And by vortices of wind in the Sumerian story. Hmm. So you've got this overlap of wind, 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 hawk-like, hovering like a hawk. They've seen the same thing. One culture says the powerful beings come down from out of the sky on a ladder. Mm-hmm. So that's the Hebrew story. And then there's another story from out of Nigeria and Benin. I think it's the Edo story of Osanabua, the almighty one above the waters who comes down from the sky on a chain. Mm-hmm. And so you can see they've seen the same thing and they're just reaching for their own technology in their minds to describe what they're looking at. But you can see they saw the same thing. And then as they talk about the process of rehabilitating land, you can go to the Iroquois story and listen to explanations of artificial islands being created. It's that visual aspect that has made me read world mythology and ancestral story differently. So now, instead of asking the question, do I read this as a moral fable, or is this memory, is this science, is every word and sentence exactly what happened? I now go and ask, what memory is being curated by this story? Mm-hmm. And very often it's the same visual memory.
Fascinating, fascinating. Well, frankly, just between you and me, Paul, I would tend to believe in the indigenous stories of having more weight than some third party influenced story engrafted by the Catholic Church. Personally, that's just me.
Well,
also, es sind immer wieder die gleichen Bilder: Wasser, Falke, Falke, der über dem Wasser schwebt, oder etwas, was schwebt. Und es gibt eine Überlieferung, da kommen diese Entitäten eine Leiter herunter in Nigerien, beziehungsweise auch Benin, wird diese Entität genannt, der Kraftvolle über dem Wasser oder der Machtvolle, der über dem Wasser schwebt, und dieser kommt an einer Kette herabgeklettert. Und im Grunde hat jedes Volk damals seine eigene Art gehabt, zu beschreiben mit ihrer eigenen Sprache und ihrer eigenen Wahrnehmung, was sie da gesehen haben in den Worten, die sie hatten. Die Iroquois beschreiben zum Beispiel diese Rehabilitierung des Landes, in dem künstliche Inseln hergestellt wurden. Und Paul liest inzwischen jede Geschichte anders als früher. Also er schaut nicht mehr, was ist die Moral der Geschichte, sondern welche Erinnerungen wird hier kuratiert, welche visuelle Erinnerung wird hier beschrieben. Und Ted meinte, er persönlich würde immer diesen alten Geschichten eher Glauben schenken als irgendeiner Geschichte, die von einem Dritten verändert wurde im Sinne der katholischen Kirche.
Mhm. Kurz ein Hinweis für unsere Hörerinnen und Hörer, und zwar dieses Interview mit Paul Wallis, das jetzt Nicole hier auch ins Deutsche übersetzt. Das wurde gestern aufgenommen und wir übertragen das jetzt über Radio Soul international. Aber man kann es auch anschauen. Das heißt, diese Zoom-Übertragung kann man auch auf Facebook über Livestreaming auch sehen. Also das wollte ich noch sagen. Alle, die auch die Bilder dazu sehen wollen, und auch alle, die hier mitwirken, kann man auch auf Facebook sehen. Einfach Ted Ma eingeben und dann ist man auch im Live-Video-Stream. Dann machen wir erst weiter, oder?
When you see the lengths to which the Catholic Church and imperial forces through history have gone to extinguish the indigenous story,
fascinating.
You have to stop and ask, why?
Yeah.
Why bother? If it's just a story, why would you go to those lengths? And there's a very telling period in quite recent history, and it's from the 1880. Mm-hmm. Until 1980, mm-hmm. Across the USA, Canada, and Australia, there were violent and brutal policies enacted to try and extinguish the contribution of the indigenous peoples to world knowledge. And so that involved kidnapping children and holding them in detention centers, euphemistically referred to as boarding schools, or in Australia as missions.
Right.
And this was continued for 100 years in the USA. Initiation ceremony was illegalized. Tribes were translocated because it was felt if they could stop the initiation ceremonies for 100 years, so that's at least four generations, then the old knowledge would be forgotten.
Right.
And the old capabilities of the indigenous peoples would be lost. And the fact that it's so concerted, 1880 to 1980, USA, Canada, Australia, all doing the same thing, that's a bit of a smoking gun, that there was something powerful in the knowledge and practices of the indigenous people of North America and Australia that were a threat to the hegemony of the ruling powers.
Right.
Die Frage ist, warum haben sich die Reiche, die katholische Kirche, so viel Mühe gegeben, um das alte Wissen auszuradieren? Was könnte ein Grund dafür sein? Und es gab in den USA, in Kanada und in Australien von 1880 bis 1980 die gleichen Bestrebungen, brutalst das alte indigene Wissen auszulöschen. Zum Beispiel, indem Kinder entführt wurden, sie wurden entweder gefangen gehalten oder in Missionarsschulen gebracht und so weiter. Und die Initiationsriten, Initiationszeremonien der Indianer wurden für illegal erklärt. Die Indianer wurden verpflanzt von ihrem Land. Und ja, man glaubte halt, wenn man für 100 Jahre diese alten Zeremonien, das alte Wissen unterbinden kann, dass sie es damit dann gelöscht hätten, dass sie damit das alte Wissen, die alten Fähigkeiten gelöscht hätten. Und das heißt, da muss es irgendwas Machtvolles geben in diesem Wissen und in diesen Fähigkeiten, die eine Bedrohung für das System darstellen.
Right, that makes total sense. And it makes total sense. I've heard about what's happened in Canada and in the United States here. Wow, what an amazing point. Thank you for...
Well, right now, there is a truth and reconciliation process going on in Canada to shine a light on that period and those policies, which were enacted by the state and church in, you know, hand in glove, and 150,000 First Nation Canadian children were kidnapped and incarcerated in these places. 10,000 bodies of children have now been resurfaced in unmarked graves, suggesting that through neglect and sometimes through murder, through abuse, these children were killed in order to, well, the chair of the commission says it was an attempt at cultural genocide. And I've heard from many people whose parents and grandparents went through that process. I talk about Ken Thomas in my book, Echoes of Eden, who at the age of six was kidnapped by two Catholic nuns, taken to one of these detention centers and held there for 10 years. The first thing they do to him when they get him there is shave off all his hair. That's not necessary to make someone a Christian.
Right, it is.
There's nothing in Jesus' teaching saying you've got to shave somebody's hair off to turn them from a pagan into a Christian.
Right.
What would turn off everything with his indigenous heritage and with any higher cognitive powers that were part of his indigenous heritage, because that's what the hair was about. Any traditional healer, any traditional culture will tell you that long hair is significant to accessing information from beyond your immediate perceptual field of your five physical senses.
I was just going to say
that. And the nuns knew that. And they didn't want any of that. They wanted the capabilities gone and the knowledge gone. And so that was standard practice. You shaved their hair. And if they are at all rebellious or use their real names, they're traditional names, then you lock them in solitary confinement. This is children. And this was done to such a degree that a number of those 10,000 deaths were suicides made by children. And Ken Thomas tells us one of those stories in particular of a friend of his who committed suicide because he had tried to run away from the school.
Wow.
And the brutalization he received from the nuns on his return drove him to that drastic act. Now, the darkness and violence of that is not accidental. The fact that you've got it across three countries is not accidental. And you can follow this story through the centuries.
Right.
One set of knowledge carried by the grassroots that, despite all this attack, keeps resurfacing.
Right.
Every generation seems to make an attempt to get rid of it because every generation discovers it's not gone away. The memory is still alive.
In Kanada gibt es gerade einen Prozess der Wahrheitsfindung und Versöhnung, also Truth Reconciliation Process, um all das, was dort passiert ist, aufzuarbeiten. Und 150.000 Kinder wurden entführt von den alten indigenen, aus der alten indigenen Bevölkerung. Es wurden zehntausende Körper von Kindern in unbekannten Gräbern gefunden, als Folge von entweder Mord oder Missbrauch. Und im Grunde handelte es sich um einen kulturellen Genozid. Und in dem Buch wird über einen Jungen gesprochen, Ken Thomas, der 6 Jahre alt war, als er von Nonnen entführt wurde und eingekerkert wurde für 10 Jahre. Und das Erste, was den Kindern dann passiert, ist, dass ihnen die Haare abgeschnitten werden beziehungsweise abrasiert werden. Daraus wird aus ihnen eigentlich kein Christ gemacht, sondern das Wichtige daran ist, dass die Verbindung zu ihrer Kultur, zu ihrer Überlieferung abgeschnitten wird und der Zugang zu den höheren kognitiven Kräften, zu den spirituellen Kräften. Jede alte Kultur, jeder Heiler weiß, dass langes Haar hilft, quasi die Informationen auf den anderen Ebenen lesen zu können oder den Zugang dazu zu bekommen. Und durch das Abschneiden der Haare hoffen sie halt, diese Kinder von ihrem alten Wissen abzutrennen. Und wenn ein Kind rebelliert hat oder seinen originalen Namen benutzt hat, dann wird er in Einzelhaft gesteckt. Das führte auch häufig dazu, dass Kinder sich umgebracht haben. Also dieser Ken erzählt dann die Geschichte von einem Freund, der versucht hatte wegzulaufen und dann so brutal behandelt wurde, dass er sich selbst das Leben genommen hat. Und das Ganze ist nicht zufällig, wenn es in 3 Ländern gleichzeitig passiert. Das kann kein Zufall sein. Und es wird also in jeder Generation von Neuem versucht, dieses alte Wissen zu unterdrücken, aber es taucht immer wieder auf, also es überlebt an der Wurzel.
My great-great-grandmother was full-blooded Cherokee, and she was on the Trail of Tears, and she was driven from Georgia. She ended up in St. Louis, where she met and married my great-great-grandfather, who was from Germany at the time. And on the census, she listed her background as German, because she didn't want to be identified as Cherokee, because she knew what happened to her relatives. The other thing is that in China, I'm sure you know this, Paul, but the Chinese government now has been kidnapping young children in Tibet, forcing them into boarding schools, forcing them to learn Chinese, and then they release them maybe 10, 15 years later, and they come back. They don't even know their parents. They can't even speak Tibetan. They only speak Chinese, and they're trying to destroy the Tibetan culture in the same way Native children were destroyed in other cults.
You're exactly right. It's exactly the same thing.
Right.
And so when you ask, well, what is it? What is the information they're trying to get rid of? When you listen to the ancestral stories, you discover that the themes of paleo contact and higher human potential and contact today are all interwoven.
Mm-hmm.
And it is information that I believe is very empowering to ordinary people, because suddenly we have access to more of our brains, to higher cognitive powers and to the company in which we're actually living our lives in this multidimensional universe.
Right.
Ted erzählt die Geschichte seiner Urgroßmutter, die ja Cherokee war, die auf diesem Trail of Tears mit dabei war, der Pfad der Tränen, und getrieben wurde von Georgia nach St. Louis. In St. Louis lernte sie dann den Urgroßvater kennen, der ein Deutscher war. Und sie hat im Zensus sich dann als Deutsche jeweils ausgegeben, weil sie wusste, was ihren Verwandten passierte, die sich eben als Cherokee ausgaben. In China passiert ja das Gleiche mit Kindern aus Tibet, die auch entführt werden, für 10, 15 Jahre gezwungen werden, Chinesisch zu sprechen, die dann nach Hause zurückkehren und noch nicht mal wissen, wer ihre Eltern sind, nur Chinesisch sprechen und ihre Kultur vergessen haben. Und Paul fragt dann, was es wohl ist, was sie damit unterbinden wollen, in diesen Geschichten der Ahnen, in den Überlieferungen. Und das ist neben dem Kontakt zu Außerirdischen, der damals eben schon existierte, auch unser höheres Potenzial, was wir eigentlich ursprünglich haben. Und wenn wir das Wissen darüber zurückerlangen, dann können wir uns selbst besser, also dann ermächtigen wir uns selbst wieder und kommen an unsere Wurzeln zurück.